Hallo und herzlich willkommen in Folge 51 der Strafbar mit Daniel und mir. Wer bin ich? Ich bin Laura Schneider, ich bin Verwaltungsjuristin, was bin ich eigentlich noch? Doktorandin und Kommunalpolitikerin.
Infrastrukturjuristin bist du für mich
genau.
Jetzt.
Kommunalpolitikerin und Doktorandin und mache das zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover und Fachanwalt. Ich bin noch zu schnell gewesen für das allseits beliebte Strafrecht.
Behauptet er
zumindest. Laura, ich erkläre ganz kurz und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, hallo, ich habe so einen Zettel, da steht das drauf. wenn ihr wollt, kann ich unten nochmal darüber reden, wie kompliziert es ist, diesen scheiß Zettel zu bekommen. Aber ich habe so einen Zettel, den kann ich mir jetzt an die Wand pinnen, mache ich aber nicht. Also, hi, ich bin Daniel, Fachanwalt für Strafrecht. Was wir hier machen, wir sind die Strafbar, wir reden manchmal ein wenig ernster, manchmal weniger ernst und über das Strafrecht. Wir sind keine Rechtsberater, die könnt ihr bei mir kaufen. Wir sind kein Podcast, wir sind ein Podcast, kein Hörsaal. Also wir sind aber bestimmt zitierfähig. Also ich meine, eine fast fertig probierte Vorjuristin und ein Fachanwalt für Strafrecht. Also wenn er uns zitiert, ist nur die Frage, die wörtlichen Zitate sind wahrscheinlich krude.
Ja. Ja.
Zitieren für die Leute, die das nicht beruflich machen, das sind so, wenn man studiert und irgendeinen Quatsch aufschreiben muss. Laura, was sind heute unsere Themen, bevor ich darüber rede, dass wir heute ein besonderes Spiel spielen werden?
Genau, also die,
mal sehen, wie albern das
ist. Die Folge heißt, egal ob rechts oder links, Hauptsache Vereinigung. Wir sprechen heute über KlimaaktivistInnen und über ReichsbürgerInnen. Genau. Und dann lasst euch mal überraschen, was da kommt.
Genau, wer das aktuell hört, weiß, worum es geht. Wir spielen heute das Schneespiel, ist ganz einfach, es gibt nur eine Regel. Immer, wenn es einigermaßen sinnvoll ist, einer von uns beiden oder eine von uns beiden sinnvoll Schnee erwähnt, gibt es einen Punkt dafür. Das ist unser weihnachtliches Schneespiel. Und weil wir im Strafrecht sind, Kokain zählt auch als Anspielung. Also immer, wenn wir das machen.
Mich überfordert es jetzt.
Wenn ich zum Beispiel Laura jetzt frage, ich mache mal den ersten Punkt. Laura, bist du heute durch Schnee und Eis gut zur Arbeit gekommen?
Ja, den Spruch wollte ich auch machen, danke. Wie gesagt, mich überfordert das jetzt schon. Ich weiß auch nicht, was fehlt denn da?
Also, ich notiere einen Punkt für mich und einen, den du auch hättest haben können, wenn du lauter wärst.
Die Frage ist ja, was ist der Gewinn?
Wie der Gewinn? Naja. Ach so, was der Gewinn ist. Wir sehen uns diese Woche noch beim Schnaps trinken und Gewinner schmeißt eine extra Bottle auf diese Bottle Party. Verlierer schmeißt eine extra Bottle auf diese Bottle Party. Cool. Da haben alle was.
Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich die Gebühr verlieren werde, deswegen.
Ja, natürlich.
Ja. Naja, Bottle kann ja alles sein, ne? Also ja. Wasser ist ja auch eine Flasche.
Also, ja, genau. Das ist, herzlich willkommen zum Volljuristenradio hier, wo die Menschen, die eine Flasche Wasser auf eine Bottle Party bringen.
Hat übrigens gar
nicht. Gut, wir wollen zum Thema kommen, weil wir haben schon die Hälfte der neuen Hörerinnen bis hier verloren.
Ist okay.
Das macht aber nichts. Laura, was ist passiert?
Was ist wann wo passiert? Ach so, was ist so grundsätzlich passiert? Bist du schon beim ersten Thema?
Wir sind bei diesen KlimaaktivistInnen.
Ja, da sind wir.
Das hast du nicht
gesehen. Und zwar, das ist letzte Woche passiert.
Last Generation.
Ich glaube, es ist sogar schon vorletzte Woche gewesen.
Ja.
Und was ist passiert? Es gab bundesweit Hausdurchsuchungen und bei KlimaaktivistInnen und warum das Ganze. War mir erst auch nicht so bewusst. Und zwar nicht grundsätzlich bei allen KlimaaktivistInnen, die dieses Land so aufzubieten hat, sondern bei solchen Personen, die oder einer Gruppierung, die versucht haben soll, seit April mehrfach Zuleitung und so Schieber an einer Ölpipeline zuzudrehen und damit quasi die Ölversorgung zu unterbrechen. Genau, das ist erstmal der Sachverhalt.
Genau, spannend. Bundesweit, ich glaube, es waren keine 300 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Einsatz, sondern noch viel, viel weniger. Vielleicht kommen wir nachher auf die Größenordnung an. Ich soll, und das haben wir so abgesprochen, ich würde gerne darüber reden, was ist eigentlich eine kriminelle Vereinigung?
Genau, also der Vorwurf liegt bei zwei Straftatbeständen. Das ist einmal der 129 StGB, Bildung krimineller Vereinigung. Und dann ist es noch den mache ich gleich, das ist ein wunderschöner Tatbestand, Störung öffentlicher Betriebe, der 316b StGB. Und Daniel fängt erstmal an.
Gut, den 129 und 129a auch, das sind relativ häufig, also befinden uns im Strafgesetzbuch StGB, sind tatsächlich relativ häufige Straftatbestände. Der 316 was?
B.
Der Störung, da muss ich tatsächlich selber erstmal nachschlagen. Der ist mir tatsächlich in freier Wildbahn auch noch nie über den Weg gelaufen. Da hilft dann zum Glück der Kommentar. Gut, also. Kriminelle Vereinigung ist tatsächlich im Paragraph 29 StGB geregelt. Klingt erstmal unspektakulär, weil irgendwie logisch. Wir erklären gleich, was das soll. Also Paragraph 1, Satz 1 würde ich einmal mal anfangen mit. Satz 2 darf ich nachher nicht vergessen. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren bedroht sind. Fangen wir vielleicht mit dem letzten an. Freiheitsstrafe von 2 Jahren ist fast alles. Ja, also es gibt wenig Straftatbestände, wenig Sachen, wo man weniger als 2 Jahre sich fahren kann. Das liegt auch daran, weil die letzten Jahrzehnte relativ systematisch dafür genutzt wurde, jeden Mist hochzuziehen, weil immer irgendjemand gerade meint.
Aber es muss ja eine Mindeststrafe sein.
Es gibt dann noch.
Nein, ich habe einen Denkfehler. Alles klar. Nein, ich habe einen Denkfehler, ist alles gut.
Also im Höchstmaß. Also, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, ich gucke gerade mal, ich glaube, Erschleichen von Leistungen dürfte sowas sein, was auch schon drin ist. 265a. Wird mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr. Mhm. Also das wäre zum Beispiel, wenn man eine Gruppierung gründet, die sagt, wir fahren jetzt immer schwarz. Ja, auch wenn, stopp, wir fahren immer ohne Ticket Bahn, ja. Weil das Schwarzfahren soll Menschen dazu bringen, dass sie an schwarze Menschen denken. Ich tue das nicht, deswegen vergesse ich das manchmal. Meine Beförderungserschleicher haben alle Hautfarben, die hier so in Hannover rumhüpfen. Das wäre zum Beispiel was nicht ist. Versicherungsmissbrauch 265 zum Beispiel wäre schon drin. Und auch, also, sagen wir mal so, alles so an tatsächlich gesellschaftlich relevanten Straftaten, sei es Drogenhandel, zum Beispiel Kokain, zweiter Punkt, wäre auf jeden Fall dort zu verbrauchen oder zu gebrauchen und auch alles Körperverletzungen. Wir kommen später sogar Sachbeschädigung, also eine einfache Sachbeschädigung wäre auch mit drin. Mhm. Ja, also wenn du sagst, ich gründe jetzt einen Verein und immer wenn Laura ihr Fahrrad abstellt, steche ich das kaputt.
Ja, ich hatte auch schon einen Denkfehler, ich habe das mit dem Höchstmaß nicht gelesen. Ich dachte, es ginge um eine Mindeststrafe von 2 Jahren, aber mit dem Höchstmaß, da ist ja wirklich...
Das hingegen wäre für die allermeisten, also wenig Sachen, die eine Strafe von 2 Jahren haben. Da musst du schon jemanden um die Ecke bringen oder mit Kokain handeln, obwohl es mit einer Waffe dabei.
Ach ja.
Zählt das?
Ich werde dieses Spiel wirklich verlieren. Gibt's halt Wasser.
Ich hätte gern sowas von den selbstgemachten Schnaps.
Das lässt sich einrichten.
Laura ist in Besitz einer diesen Küchenrobotern, die Schnaps produzieren.
Genau, die produzieren auch nur Schnaps und sind auch nur dafür da.
Sogar die Marke, die man nicht einfach im Supermarkt kaufen kann. So, Laura, ja. Genau, ich habe mir das mal angeschaut. Haben wir schon früher angeschaut, aber vielleicht zum Erklären. Es ist, die Frage ist das Schutzgut. Wir Juristinnen und Juristen denken ja immer drüber nach, Schutzgut. Also für jede Straftat braucht es etwas, was dort geschützt wird. Mhm. Ja, also das beste Beispiel ist, Schutzgut ist, wenn ich jemanden umbringe, nicht, also Mord, Totschlag, ja, gefahrlässige Tötung, solche Dinge, die schützen das Leben. Ja, also ich soll halt nicht einfach durch die Gegend laufen und Menschen um die Ecke bringen, Schutzgut leben. Und da ist die Frage, da gibt's, da ist Thomas Fischer, der mal den Standardkommentar hat, der sagt, das sei ein bisschen komplizierter, der Bundesgerichtshof sagt, naja, die öffentliche Sicherheit und die staatliche Ordnung wird dadurch geschützt. Also öffentliche Sicherheit ist natürlich sicherer für die Öffentlichkeit, also für alle Menschen oder für die Mehrheit der Menschen, wenn es nicht Strukturen gibt, in denen Straftaten geplant werden. Und die staatliche Ordnung geht sogar noch darüber hinaus. Die staatliche Ordnung würde zum Beispiel auch davor schützen, dass man einfach bestimmte staatliche Institutionen oder Regeln gar nicht mehr durchsetzt, zum Beispiel das Strafgesetzbuch. Das ist die Position des Bundesgerichtshofs. Demgegen sagt Fischer als Standardkommentierung, der hatte auch ein paar Leute, die ihm folgen, nein, eigentlich ist das so, der Straftatbestand verweist ja auf andere Straftaten. Mhm. Und diese Straftaten haben dann wieder einen eigenen Schutzzweck. Zum Beispiel Sachbeschädigung, um da mal zu bleiben, schützt halt das Eigentum Dritter, ja, also nicht dein eigenes, privates, aber andere Leute. Und dann ist der Schutzzweck also in dem Fall das Eigentum und nicht so eine übergeordnete Regel. Das ist jetzt ganz spannend in der Auslegung, ist dann irgendwann Jura am Hochheck, aber darum geht's. So, Frage, was ist eine Vereinigung? Vereinigung ist mehr als eine Bande. Laura, dein zweites Examen ist noch nicht so lange her. Was ist nochmal eine Bande? Das kriegst du hin?
Mindestens 3 Personen. Genau. Die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten verabredet haben. Aber es steht auch in Absatz 2.
Geilo. Ne? So, da konnte Laura noch ablesen, deswegen hat es so gut geklappt. Also, die Bande ist sonst ganz spannend bei allen anderen Delikten.
Ja, die Vereinigung ist ein bisschen mehr.
Wenn ich genau, da kommen wir jetzt zu. Also, das kann man sich ja merken. Aber die Bande, für die, die nach 2 Semestern Jura abgebrochen haben oder gerade dabei sind, abzubrechen oder es nicht abgebrochen haben.
Tut es.
Oder es auch nie abbrechen wollen. Hm? Was hast du?
Ich hab gesagt, tut es. Lauft, solange ihr könnt. Das ist
nochmal eine andere Debatte. Tut es nicht. Lauft davon. Nein, genau. Geht lieber in den Park, nehmt Kokain. Wie läuft's bei dir so?
Weiß nicht.
Du musst auch ein bisschen mitspielen. Ich stehe schon 4-1 hätte ich bekommen, wenn ich was gesagt hätte. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Also, Bande kennt man aus anderen Schulen. Also, wenn man zum Beispiel Betrug in der Bande begeht oder Diebstahl in der Bande begeht oder irgendwas anderes in der Bande begeht, gibt das immer ganz besonders dolle auf die Nase. Und eine Bandenstruktur kann aber auch sehr kurzfristig sein. Laura, dritte Person und ich können uns heute jetzt für abends dafür abreden, dass wir jetzt irgendwas machen. Ja?
Zum Beispiel?
Wir gehen jetzt irgendwo von Casino zu Casino und räumen das aus. Hm? Beispiel?
Ist schon gut.
Kriegst du jetzt nicht in eine Kokainanspielung. Ich gebe mir jetzt ja nicht dafür, weil das ist ja traurig. Laura, rock dich mal ein bisschen an mich ran, sonst mache ich ja hier, dass das klappt.
Das klingt irgendwie merkwürdig.
Ja. Okay.
Cool.
Also, mehr als eine Bande. Mhm. Und dann gibt es eine Feststellung, die man machen muss. Es gibt halt einen Impetus, und zwar ganz grundsätzlich, oder ein Impetus, es gibt einen Effekt, den man hier beobachten kann. Eigentlich, ja, ist die Idee ja, das liest man, wenn man den Text mal liest, es geht gar nicht darum, dass man hauptsächlich politische Organisationen mit dem 129 verfolgt. In der Realität ist es aber, insbesondere weil es, wir kommen nachher dazu, in 129a gibt auch noch für Terrorismus eine Regelung gibt, wenn man sich quasi so einen Terrorclub gründet. Ja. Ich fliege jetzt mit dem Flugzeug in irgendwo rein oder was man halt alles, oder stürme das Reichstagsgebäude, was man also macht. Das ist halt noch nicht die Sache, sondern eigentlich ist das erstmal ein unpolitische. Aber die Strafandrohungen für Bandenstrukturen sind im jeweiligen Bereich so hoch, ja, also zum Beispiel, wie gesagt, gewerbsmäßiger Betrug oder gewerbsmäßiger Drogenhandel, da gibt's schon so auf den Sack, dass man dann häufig gar nicht mehr, zum Beispiel, jetzt sagen wir einfach alle 2 Minuten Kokain, aber steht schon mal 1-4. Also zum Beispiel beim Kokainhandel gibt das, das zähl ich jetzt nicht, weil du es gesagt hast, nehm's halt wieder auf. Also das beim Kokainhandel zum Beispiel, die sind die Strafen so, da brauche ich 129 nicht.
Ja.
So, was natürlich dann noch ein weiterer Effekt, also deswegen greift das in der Wirklichkeit politische Gruppierungen an, häufig. Das heißt, man kommt häufig gar nicht dazu, in den 129 reinzukommen. Gleichwohl, da komme ich vielleicht zum Schluss nochmal dazu, warum das überhaupt dann trotzdem ab und zu angenommen wird. Ja, aber es ist einfach, das muss man wissen, häufig mit den Staatsanwaltschaften bei politischen Gruppierungen im weitesten Sinne. Wir fassen also zusammen, wir brauchen mehr als eine Bande und der BGH hat mal gesagt, es sind mindestens 3 Personen, die sich als einheitlicher Verband fühlen und einen Zweck verfolgen. Ja, also der Unterschied zu irgendwelchen normalen Betrügern, die sehen sich nicht als einheitlicher Verband. Also, was heißt einheitlicher Verband? Wir subsumieren das mal unter der letzten Generation, auch wenn wir am Ende vielleicht da noch mal was sagen. Die letzte Generation sagt, also wir tun uns hier zusammen als letzte Generation. Wir müssen verhindern, dass wir tatsächlich letzte Generation sind, darum geht's ja. Und wir definieren uns oder wir fühlen uns jetzt so als die Gruppe, die quasi versucht, die gewählte
dafür
Politik
zu sorgen,
oder
dass es ungewählte noch Schnee gibt.
In anderen Ländern. Genau. Oh. Jetzt, wir merken schon, Laura wacht auf, hast ein bisschen Kokain genommen, wa? Entschuldigung, ich habe überlegt, wo
wir
ich...
Wir werden alle nerven, irgendwann werden die Leute abschalten, weil es nur darum geht.
Ja, also genau, schmeißt uns eure Podcatchern, hat sich das wieder rausrieseln.
Das ist okay.
So, Entschuldigung, der hat nicht gezündet. Nee. Ist auch ein bisschen doof, weil ich euch nicht lachen oder stöhnen höre. Deswegen mache ich kein Comedy, sondern was halb Ernsthaftes. Also, worauf kommen wir zurück? Es geht also um einen Vereinigungszweck. So, und es muss eine hierarchische Struktur geben und es muss Entscheidungsstrukturen geben. Das sorgt dafür, dass Volkswagen zum Beispiel keine 129a kriminelle Vereinigung ist, weil bei Volkswagen... Schade.
Hm? Sehr schade. Nein, natürlich nicht.
Gut. Also 129a sorgt dafür, dass Unternehmen regelmäßig keine kriminellen Vereinigungen sind und zusammenzufassen ist, weil es dort keine demokratischen Entscheidungsstrukturen gibt. Herbert Diess als fiktives Beispiel oder irgendjemand anders an der Spitze eines Unternehmens sagt halt, pass auf, Freund, du gehst jetzt zurück in deine Softwarebutze und baust mir eine Software, die verhindert, dass hier diese Abgasgeschichte so und so läuft. Ich habe das jetzt stark vereinfacht, mir da keine Position zu machen, weil ich da ungern öffentlich drüber rede. Aber das nur als Beispiel, ja. Das ist so die Sache, die man sich vorstellen kann. Also Unternehmen ist da dann keine Entscheidungsstruktur. Und in einem Unternehmen sagen ja auch nicht alle, ich fühle mich hier als Unternehmen. Ja, es gibt so Unternehmen, aber das ist die Ausnahme. Und selbst wenn sie sich so fühlen, dann gibt es immer noch hierarchisch organisierte Strukturen. So, können wir mal definieren. Ist das hierarchisch organisiert? Nein, ist ja nicht so, dass Luisa Neugebauer oder wer auch immer morgens aufsteht, als Königin gehuldigt wird, ja, und sagt, okay, ich entscheide jetzt, was die letzte Generation so hat. Das sind irgendwelche Diskussionskreisel. Ja, zu meiner Zeit, als ich irgendwie aktiv war in ähnlichen Strukturen mit ähnlichen Bezug, waren das immer irgendwelche Pläne. Ja, da musste man halt von morgens bis abends diskutieren, wie es läuft. Und irgendwie so stelle ich mir das bei der letzten Generation auch vor, wobei die bestimmt total digital sind. Das gab es damals noch nicht. Ne? Und außerdem mussten bei den Plänen, wo ich früher war, durften die Handys nicht rein, weil man immer Angst hat, dass man 129a ist. Ne? Nur weil man sich irgendwelche Nazis vor die Füße gesetzt hatte. So ist das nämlich damals gewesen. Haben die Leute immer noch Angst.
Damals, ne? Ihr wisst, wie alt Daniel ist.
Das weiß zum Glück niemand. So, das vielleicht zu der Struktur. Also, selber identifizieren klappt. Entscheidungsstrukturen geben hier hierarchisch organisierte. Ja. Es gibt's halt, ist halt nicht, sondern diese haben Entscheidungen. So. Und es muss den Vereinigungszweck geben. So. Und das ist jetzt Ziel, verbindliche festgelegte Ziel, Straftaten zu begehen. Ja, und das springt einem natürlich ins Gesicht. Ja, das ist natürlich hier genau das Problem. Ja. Dass nämlich man sagen muss, wir begehen hier Straftaten. Ja, wir haben, hört euch die letzte Folge an, ob das unbedingt immer so zwingt ist, dass diese Blockadeaktion ohne Festkleben, also die Nötigung, ob das immer am Ende eine entsprechende Sache ist. Nötigung, was gibt's denn bis Nötigung? Gibt's auch mindestens 2 Jahre, oder?
Ja, ich meine schon.
Hab ich jetzt gar nicht überprüft. Aber das gibt mehr als 2 Jahre, bestimmt. Oder bis zu 3 Jahren Haft. Nötigung ist also mit drin. So, dass also, wenn ich einfach eine Straßenblockade errichte, ohne mich festzukleben, wenn das eine Straftat sein sollte, da kommt es ja drauf an, schon das reicht aus, wenn ich sage, ich organisiere jetzt hier jeden Tag so eine Blockade, dann bin ich wohl auch 129a in eine entsprechende kriminelle Vereinigung. So, und 129a. So, das heißt also erstmal da. So, und jetzt gibt's ein paar Geschichten, die wo es spannend wird. Und das ist die Begrenzung, denn die Gerichte und auch der Gesetzgeber in der Diskussion hat schon gesagt, naja, wir können jetzt nicht jede Organisation, nehmen wir mal so ein Beispiel, ich erinnere mich, dass in einem Dorf, das Bad Nenndorf heißt, das ist hier so ein kleines Kurbad, ja, weiß ich nicht, wie viele 1000 Einwohner das ist, aber das ist schon so ein Dorfdorf und in diesem Dorfdorf gibt es irgendwie eine Einrichtung, in denen die Alliierten, in dem Fall die Engländer und Engländerinnen, also die englische Armee, Nazis interniert hat oder hatte. So. Und Mitte der 40er bis Anfang der 50er Jahre. Und das war wohl nicht nur nett, die Haftbedingung. So muss man das zusammenfassen. Also Überraschung, man musste halt jede Menge scheiß Nazis einsperren und nicht alle haben einen Luxushotelplatz bekommen. Sondern es gab natürlich irgendwie auch manchmal vielleicht menschenunwürdige Behandlungen gegenüber Kriegsverbrechern und Faschisten. Keine Ahnung, wie die Haftbedingungen da genau waren. Auf jeden Fall haben so vor 10 Jahren irgendwelche oder sogar noch länger irgendwelche niedersächsischen Dorfnazis aus anderen Dörfern beschlossen, wir marschieren da jetzt jedes Jahr lang zu irgendeinem Jahrestag, weiß ich nicht mehr genau, kriege ich nicht mehr zusammen. So, das heißt also, einmal im Jahr, im Sommer, im August, war da irgendwie Highlife in Tüten, um einen Boomer-Spruch zu bringen, soll heißen, irgendwie die Stadt war voll mit Polizei, irgendwie sind 150 oder mehr Nazis angereist und die halbe Antifa Norddeutschlands hat da auch rumgehangen, außerdem noch Gewerkschaftsjugend, SPD, weiß der Teufel was.
Ja.
Und es gab auch einen Kegelverein zum Beispiel und dieser Kegelverein hat im ersten Jahr einfach sich einen Spaß gemacht, hat gesagt, wir sind der Kegelverein Bad Nenndorf, es kann auch der Schachclub gewesen sein. Es waren aber halt ergraute Menschen.
Ja.
Ja, zum Teil so mit, also so, die waren schon, also die waren damals viermal so alt wie ich und ich war, oder nee, so alt noch nicht, aber dreimal so alt wie ich. So. Und sind nun also da, die konnten sich halt frei bewegen in dem Dorf, weil sie sagten, ich wohne hier und ich will nur zum Kegeln, ja. Und die haben sich, also, und als unsere Blockaden dann langsam aufgelöst waren, saß plötzlich der Kegelverein da auf der Straße und hat nun auch nicht weitergemacht. Und jetzt könnte man natürlich drüber nachdenken, wie ist denn das, wenn dieser Kegel, also, und die haben sich da halt nicht wegtragen lassen und dann hat man halt stundenlang diskutiert. Jetzt wollte man irgendwie auch nicht Oma Erna, irgendwie 96 nicht, aber 69 war Oma Erna schon, Oma Erna da mit der gleichen Vehemenz wegprügeln wie die Grüne Jugend und die Jusos, ja. Weggeprügelt wurden wir auch nicht, aber wir wurden schon robust zur Seite geräumt, ja. Und die haben das dann jedes Jahr gebracht. Und es gab so ein paar Vereine, die dann, wo dann plötzlich natürlich ganz normale Leute, gehobenes Alter, plötzlich wieder. Und da wäre ja die Frage, würde das reichen, wenn ich sage, ich gehe 364 Tage im Jahr und sehe ich das Kegeln?
Ja.
Und, aber jetzt gehört jetzt auch zu unserem Vereinszweck, einmal im Jahr setzen wir uns bei den Nazis gegenüber. Wir haben gerade gesehen, es könnte eine Nötigung sein. Und die Nötigung da oben, zack, reicht schon aus. Und da würde man dann zum Beispiel auf jeden Fall zum Ergebnis kommen. Also, wenn man sich nur einmal im Jahr, nur friedlich, die sind da auch im zweiten oder dritten Jahr gar nicht mal richtig zum Zug gekommen, weil man halt irgendwie Leute in dem Alter auch nicht mehr da durch das Dorf laufen lassen hat, was natürlich für so ein Kurbad echt ein Problem ist, ist das eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit, wenn man sich da hinsetzt und nicht wegräumen lässt, sondern einfach weg, mhm, oder wegräumen lässt und nicht wieder freilich geht. So, und da würde ich zum Beispiel sagen, das wäre so der Moment. So, da gibt es jetzt ein bisschen Rechtsprechung zu. Wie hoch ist denn das? Und da muss man fairerweise sagen, nicht so hoch. Also es gab also Überraschungssprengstoffattentate würde wohl reichen. Ein internationaler Rauschgifthändlerring, übrigens mit Kokain, würde wohl auch reichen. Und auch die Diskussion, Gefangenengruppen irgendwie der RAF zu befreien oder anderer, okay, Kampfgruppen, ja, würde auch reichen. Und so weiter. Auch eine mehrwöchige gewalttätige Hausbesetzung. Also wenn man sagt, wir besetzen ein Haus und wir verteidigen das dann auch, das ist auch schon in 129a dargestellt. Und da sieht man alles, das ist irgendwie alles schon ganz schön politisch. Es gab dann, das waren jetzt so Anfang der 80er Jahre, es gab dann noch, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kommt die Entscheidung, es gab dann Anfang der 90er Jahre noch eine Entscheidung, da haben in den neuen und alten Bundesländern gab es eine Organisation, die im Wesentlichen, also auf der einen Seite tatsächlich Asylbewerberunterkünfte angezündet haben oder Flüchtlingsunterkünfte damals noch anders geframed und heute und da ging es dann auch darum, wie das aussieht mit Sachbeschädigung, Nazischmierereien, ja, Hakenkreuze oder auch nicht Hakenkreuze, sondern nur halt nur irgendwie Ausländer raus, also nur in Anführungsstrichen. Alles so, dass es halt also tatsächlich nur die Sachbeschädigung strafbar ist und der Rest noch nicht. Und da hat der BGH 1991, also vor gut 30 Jahren, auch schon entschieden, Sachbeschädigungen reichen aus, so sie denn Zweck sind. Also auch, ja, für die Mitglieder, die gesagt haben, wir wollen hier niemanden anzünden, sondern nur Sachen beschädigen. Und das zeigt schon, wie niedrig der Einstieg ist, weil ich würde ja tatsächlich sagen, eine Schmiererei, also ist halt vielleicht Nazi-Scheiß, aber eine Sachbeschädigung ist halt auch nur eine Sachbeschädigung. Ne? Kommen wir auch zu der Frage, was ist eigentlich schlimmer, eine Nötigung oder eine Sachbeschädigung? Man könnte auf die Idee kommen, dass zum Teil auch eine Nötigung schlimmer ist, so dass das eröffnet ist. Ich möchte ganz kurz, bevor ich sage, was der eigentliche Zweck des 129a ist aus meiner Sicht, nochmal zu ein, zwei Feinheiten kommen. Es sei denn, du hast schon Fragen, ja, dazwischen.
Zu Absatz 3.
Mal los. Ja, da kommen wir gleich zu. Lass uns nochmal ganz kurz
nur deinen Redefluss unterbinden.
Das ist immer gut.
Gut, also wir kommen gleich zu Absatz 3, dann warte ich mit meiner Frage.
Genau, also Absatz 3 kommen wir gleich dazu. Ganz kurz noch, was auch interessant ist, also bestraft wird der ganze Bums ja mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Allerdings spannend ist auch nochmal mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer eine solche Vereinigung unterstützt oder sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt. Das ist natürlich ganz besonders unangenehm, wenn dort das dazu führt, dass diverse Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht direkt in dem Kern der Teil von der letzten Generation, ja, man kriminalisiert ja nicht die ganze letzte Generation, sondern nur bestimmte Teile, aber natürlich in den Rändern dazu, die sagen, also ich drehe jetzt hier nicht irgendwas zu oder klicke nicht an, sondern ich unterstütze das, dass die auch bestraft
sind. Was ist mit, wenn ich den, ich weiß gar nicht, wie die letzte Generation, ob das ein Verein ist?
Ich glaube, es ist einfach lose Struktur.
Okay, weil sonst stellt sich ja im Zweifel auch die Frage, wenn ich da jetzt hinspende, ne?
Ja,
aber dann bist du ja direkt
auch die Unterstützung. Das wäre im Zweifel sogar
mit drin.
Ja, also insbesondere wenn du Geld spendest und mit der Erwartung, also versuchte Beihilfe gibt's nicht. Aber wenn du Geld spendest und das Geld dafür verwendet wird, Straftaten zu organisieren, ich sag mal super im Supermarkt Kleber kaufen
und mir das
könnte klar. Genau, du das ab dich damit abgefunden. Ja, klar sein muss ich
nicht mit
abfinden. Ja. Vielleicht bestellen die eine vegane Pizza oder im Fahrradlieferanten oder aber sie kaufen Klebstoff, ist mir egal, dann dürfte das schon reichen. Ja. So, also dann kommen wir noch mal zu Absatz 3. Absatz 3 sagt, wesentlich, wenn du eine Partei bist oder eine verbotene Partei bist, gilt das nicht. Das Parteienprivileg, Hintergrund ist einfach, dass nicht normale Strafverfolgungsbehörden Parteien oder parteienähnliche Strukturen
und
verbieten dürfen und verfolgen dürfen. Das muss das Bundesverfassungsgericht machen.
Das verstehe ich ja alles, aber das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass ich, solange ich nicht vom Bundesverfassungsgericht als Partei verboten worden bin, auch
meine Partei nutzen kann,
um kontinuierlich Straftaten zu begehen. Ja.
Jein, weil du machst dich ja dann nicht strafbar für die Mitgliedschaft in der Vereinigung oder die Gründung dieser Vereinigung, aber du machst dich natürlich für die einzelnen Straftaten strafbar. Aber wenn du im AfD-Vorstand Region Hannover beschließt, das ist ja alles super mit dem Aufkleben oder mit dem Abdrehen und wir kleben uns jetzt, ich will jetzt keine Sachen vorschlagen, wir kleben uns jetzt vor die CDU-Parteizentrale und drehen denen immer die Wärmeleitung dahin zu. Wir kommen gleich nochmal zu öffentlichen Geräten, ja, zu öffentlichen Unternehmen. Wenn die sowas machen würden und sich darin verabreden würden innerhalb der AfD-Strukturen, dann wäre diese AfD-Struktur keine, nach Paragraph Absatz 3, keine entsprechende Organisation nach 129.
Ja, ich habe gerade mal im Kommentar geguckt, weil mich das so ein bisschen irritiert. Und zwar nach dem Sinn des Parteienprivileg, Parteien nicht zu behindern in ihrer politischen Tätigkeit, soll das nur für Straftaten gelten, die noch im Rahmen einer solchen politischen Tätigkeit liegen. Mhm. Mir fehlt so ein bisschen ein Beispiel.
Das Beispiel wäre, bilden wir es mal ein bisschen lebensnah, die 80er Jahre grünen Ortsgruppe Buxtehude bereitet vor, Blockaden zum Castortransport,
die
strafbar sind.
Ja, okay.
So, und jetzt kannst du nicht um die Ecke kommen und sagen, alle Mitglieder der grünen Castor, der grüne Kreisvorstand Buxtehude oder Abteilungs- oder was auch immer, wie die sich dann genannt haben in den 80ern, gab es ja vielleicht auch noch nicht die ganze Zeit, aber deswegen habe ich so ein etwas verjährtes Beispiel genommen. Alle sind jetzt kriminell und die Beisitzerin Laura Schneider kriegt jetzt 3 Jahre Höchststrafe für Parteispender an die Grünen. Das läuft halt über das Parteiverbot.
Dann habe ich verstanden, was damit, weil ich so dachte, okay.
Leider auch der AfD-Arschloch-Vorstand, der halt in Hannover irgendwas organisiert, der wäre auch privilegiert, bis der Sauladen verboten ist, was ja noch vielleicht warten oder dauern kann. So, das vielleicht dazu. Dann versucht, sowas zu gründen, ist auch strafbar, Überraschung. So, und dann gibt es besonders schwere Fälle, und das ist tatsächlich nochmal ganz spannend. wo haben wir das denn?
5.
Wenn der Täter zu Redelsführern oder Hintermännern der Vereinigung gehört. Gemeint sind also Leute, die im Hintergrund stehen und sowas organisieren. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel. Leute, die jetzt im Fokus stehen und ich weiß gar nicht, wie die heißt, das tut mir jetzt ein bisschen leid, weil sie natürlich ihre gebührt, aber eine der Betroffenen, bei der wohl irgendwie auch zweimal die Polizei war, ich habe das nur bei Twitter vorgegeben, da auch, die dann sagt, die geschrieben hatte, ja, glaubt ihr, wir hören jetzt auf.
Ja, ja.
Na, wir machen jetzt weiter. Da könnte man natürlich irgendwie sagen, na, ich bin keine Redelsführerin, weil ich bin nur ein unter vielen, aber wenn ich irgendwie Pressesprecherin bin oder sowas und man dann in der Kommunikation, weil das ist nämlich einer der Hauptziele, wenn man dann in der Kommunikation rausfindet, dass sie halt diejenige ist, die deinen Ton angibt, das wäre Redelsführer und das liegt halt vor 6 Monate bis zu 10 Jahren, also 6 Monate Mindeststrafe bis zu 10 Jahren. Klammer auf, für 10 Jahre kann man auch schon 1a eine Reihe von Vergewaltigungen begangen haben oder jemanden umgebracht haben, ja? Also da gibt es manchmal auch 10 Jahre für. Das ist schon richtig krass.
Bist du sicher, dass du das verlesen hast? Mit den 10 Jahren?
Nee.
Weil die 10 Jahre beziehen sich auf, wenn der Zweck oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet ist und so weiter und so fort. Bei den Redelsführern ist es 5 Jahre.
in Fällen des Absatzes, in besonders schweren Fällen, zur Frist von 6 Jahren bis zu 5 Jahren zurückkehren, ein besonders schwerer Fall in der Regel vor, wenn der Täter regelt zur Hintermann ist.
Genau.
In den Fällen des Absatz 1, Satz 1, ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. 1, Satz 1.
Wenn der, du musst es weiterlesen, den Satz.
Ah! Entschuldigung, 100b, was ist das denn? Das ist, habe ich mich jetzt, schön, dass Laura mich verbessert. So viel zum Thema Fachanwalt. 100b ist StGB oder StPO? StPO wahrscheinlich auch noch, ne?
Ja. Sind das nicht diese Aufzeichnungen?
Ah, Hochverrat! Betreiben kriminelle Handelsplattformen. Bildung krimineller Vereinigungen. Das ist auch schöner Zirkelschluss. Geld und Wertpapiere. Straftaten, sexuelle Selbstbeschädigung. Ah, alles klar. 6 Jahre bis 10 Monate, 6 Monate bis 10 Jahre ist ein Katalog. Und da sind sie nicht dabei. Da geht es um besonders schwere Straftaten. Entschuldigt, da habe ich, in der Kürze der Vorbereitung, das wollen wir natürlich hören, wenn man einen Podcast hört, dass der Autor oder der Host sich nicht ordentlich vorbereitet hat, da bin ich gerade verstolpert. Entschuldigt, also es geht darum, es gibt dafür nur, was hast du gesagt?
Bis zu 5.
6 Monate bis zu 5 Jahren und die 10 Jahre gibt es, wenn man noch Hardcore-Straftat dabei plant. Das dürfte hier auf keinen Fall, gegeben sein. Also die Redelsführer-Männer kriegen 6 Monate bis zu 5 Jahre, aber für 5 Jahre kannst du eine schon mal auf jeden Fall 100 Kilo Kokain transportieren. So. So, und dann gibt's noch zwei Sachen, und zwar, dass man von untergeordneter Bedeutung ist, also wenn man, ne, also nur so mit, absoluter Mitläufer ist, das dürfte interessant sein, für wen das gilt bei der letzten Generation, dann darf dieses Gericht absehen von Strafe. Und wer irgendwie den ganzen Bums verrät, der kann eine gemilderte Strafe bekommen. Ja, oder versucht es aufzuhalten. So, also Verräter kriegen extra. So, das war jetzt zu den Absurditäten. Warum macht man das? Es macht es ganz einfach. Ich glaube, dass, also man nennt das Vorverlagerung. Und zwar, man will quasi nicht warten, bis die Leute sich für die Strafe machen, sondern man will schon früher ran. Und das ist insbesondere spannend, wenn man verschiedenste Maßnahmen, zum Beispiel Telefonüberwachung, Innenraumüberwachung, außen, solche, also wenn es um Überwachung von Polizeimaßnahmen geht und man den Verdacht, dass 129 hat und der ist relativ schnell da, das habt ihr jetzt gesehen, dann darf man das ganze große Besteck aufmachen und darf im Prinzip alles machen, was, also man kriegt dann vom Gericht alles genehmigt, was man so machen möchte. Und dafür ist das da und am Ende werden die Leute dann irgendwie verurteilt wegen 316 irgendwas, das erklärt euch gleich, Laura, und darum geht's im Wesentlichen. So,
ja.
Ja, ist politisches Strafrecht, muss man sagen.
Das stimmt.
Was sagst du dazu, nachdem ich das lang und breit, viel zu lang und viel zu breit erklärt habe?
Nee, also der Punkt ist, was man ja vielleicht ein bisschen differenzieren muss, und das war mir beim ersten Lesen auch nicht klar, beziehungsweise als die Meldung kam, habe ich das nur überflogen und nicht genauer mir angeguckt, dass es jetzt zumindest aktuell nicht um die Personen geht, die irgendwie sich an Straßen festkleben oder Gemälde beschmieren, versuchen zu beschädigen, sondern...
Oder Rahmen beschädigen, ich glaube, die Rahmen sind tatsächlich beschädigt worden.
Ja. Sondern tatsächlich um einen anderen Straftatbestand, der eine andere Qualität auch hat, muss ich sagen. Ich weiß gar, bin mir ja insgesamt bei der ganzen Sache nicht schlüssig, wie ich das für mich selber bewerte. Wir haben das ja in der im beschleunigten Verfahren schon mal besprochen, aber es ist im Zweifel auch egal, wie man das selber bewertet. Frage ich jetzt, ob es strafbar sein sollte, müsste. Ich glaube, also was schon stimmt, die werden sich davon nicht abhalten lassen. Deswegen, also man sieht das ja auch, das, was in Bayern gerade passiert, auch das haben wir besprochen mit der Präventivhaft. Da sitzt auch jetzt gerade jemand in Präventivhaft wieder, der hat im November schon in Präventivhaft gesessen und sitzt jetzt noch mal bis irgendwie 6.1. Auch so ein Verfahren wird diese Gruppierung nicht davon abschrecken. Was nicht heißt, dass man es nicht vielleicht anstreben muss, wenn der Tatbestand erfüllt ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade der 129 dazu genutzt wird, insbesondere linke Gruppierungen, die ein bisschen radikaler auftreten, zu kriminalisieren.
Ja, das ist ja die Frage, also sehe ich ein. Also ich finde diese Einschränkung spannend. Ne? Also du kannst als Unternehmen nicht kriminelle Vereinigung werden und schon dich im Vorfeld strafbar machen, aber als demokratische Struktur schon. oder ja, mehr oder weniger demokratische, das ist so ein bisschen absurd. Ja,
ich finde die Schwelle auch
zeigt
sehr
halt,
niedrig,
weil man halt
umgesetzt, die, was du eben erzählt hast, was die Rechtsprechung sagt. Also wenn schon Sachbeschädigungen dazugehören, das finde ich auch, das gibt, wird dem Ganzen nicht gerecht, also auf dem Schutzgut, finde ich. Also ich finde, da gibt das...
Ja, mir war tatsächlich...
Kurz ergänzt, ich finde, das Strafrecht gäbe genug her, was man gegen so etwas tun könnte, beispielsweise gegen massive Sachbeschädigung von Nazis oder wie auch immer. Da brauche ich den 129 nicht für. Also da muss ich nicht noch was on top setzen.
Ja, tatsächlich, also mir ist das erst im Laufe meines Studiums klar geworden, dass die Zeiten, ich habe das ja vorhin angeteasert, wo ich mich mit anderen verabredet habe, irgendwelche Nazis in den Weg zu setzen... Liebe Staatsanwaltschaft Hannover, ist alles lange verjährt. dass das tatsächlich schon die Verabredung, also dass man sich da vor Ort hinsetzt und dann überlegen muss, wie strafbar macht man sich, wann ist das jetzt hier eine Nötigung und wann nicht. Ne? Und dann kann man lange drüber diskutieren, wie sieht denn das aus, wenn da einmal im Jahr die Nazis irgendwo hinkommen. In Dresden war ich da auch so ein paar Mal und so. Ist das eigentlich, also da ist ja so ein bisschen so die Sache, das ist irgendwie so Teil der demokratischen Auseinandersetzung. Die Nazis wollen irgendwie öffentliche Räume besetzen. Ich setze mich da jetzt einfach hin, viel Spaß, mich wegzuschleppen. Bitte nicht so viel Pfefferspray, liebe sächsische Polizei. Das ist dann halt so ein bisschen, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt, wenn ich da so draußen bin, dann ist das vom Gefühl, okay, jetzt gibt's hier auch Regeln, ne? Und so. Und die Nötigung kalkuliere ich halt ein.
Ja.
So, dass du sagst, oder habe ich damals einkalkuliert, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Strafverfahren an Sack kriege, weil ich mich vielleicht tatsächlich wegtragen lasse und die sagen, das war jetzt aber ne, so Piff und Paff und diese ganzen Versammlungssachen, ist das dann auch immer gleich Nötigung? Eher nicht, trotz Zweifel. Also da hatte ich irgendwie das Gefühl, solange ich das nicht übertreibe, mache ich mich jetzt nicht so richtig strafbar. Aber tatsächlich ist ja schon die Planung, da hinzufahren.
Genau.
Ne, also damals sind so Grüne Jugend und Jusos und Parteijugend haben sich so ab Hannover einen Bus zusammen organisiert und das war vollkommen klar. Jeder, da gab's Finger, den großen, den roten Finger, den schwarzen Finger, weiß der Teufel was, ja. Das war vollkommen klar, dass alle da hingefahren sind, um auch, sag ich mal, im Zweifel da eine Straftat zu begehen, und dann waren wir schon 120, da haben wir uns schon nur durch das Busbuchen im Prinzip nach 129a strafbar gemacht. 129. Ja? War jetzt genug Partei involviert am Ende, als dass das vielleicht das Parteienprivileg war. Aber das ist schon insgesamt ganz schön, also man geht schon ziemlich früh ran. Ja. So,
das finde ich auch.
Und von meinem Gefühl ist tatsächlich auch, wir lösen das ja gleich nochmal auf mit der Straftat. Ich finde tatsächlich, dass man auf keinen Fall das schon machen darf wegen Sachbeschädigung. Wegen Nötigung. Also jetzt so eine einfache Nötigung, ich setze mich hin, zweite Reihe, viel Spaß. Ne? Also das finde ich ehrlich gesagt, das muss zu einer demokratischen Auseinandersetzung, das müssen alle ertragen, dass vielleicht auch manchmal Leute sich irgendwo einen Weg setzen. Das würde ich schon mal sagen. Ja.
Ja. Ja, genau. Ich komme mal zu dem Tatbestand, der hier eigentlich primär in Rede steht. Und zwar, Daniel hat ihn schon gesagt, ich habe gerade mal kurz versucht zu googeln, wo sich diese Pipeline befindet. Ich glaube in Rostock. Genau, also der Vorwurf war ja etwas vorgelagert, dass sie versucht haben sollen, so Zuleitungen zu einer Pipeline zuzudrehen, damit zu einer Ölpipeline, damit wäre ja die Versorgung mit dem Öl gestört gewesen. Das ist ihnen nicht gelungen, aber das ist natürlich trotzdem, oder was heißt natürlich, doch eigentlich schon, ist eigentlich nicht so cool, ist strafbar, und zwar 216b. Und da ist interessant der Absatz 1, Nummer 2, und zwar, wer den Betrieb einer öffentlichen Versorgung mit Wasser, Licht, Wärme oder Kraft dienenden Anlage oder eines für die Versorgung der Bevölkerung lebenswichtigen Unternehmens, und dann geht's weiter, dadurch verhindert oder stört, dass er eine im Betrieb dienende Sache zerstört, beschädigt, beseitigt, verändert oder unbrauchbar macht oder die bestimmte elektrische Kraft entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das nehme ich mal dazu, ne? Also sollte das, genau, Absatz 2, der Versuch ist strafbar. Da sind wir also drin. Also ich finde, das reicht ja schon aus. Da brauche ich keinen 129 für, um da irgendwie dem Unrecht Genüge zu tun oder das Schutzgut vernünftig weiterhin zu schützen. Genau, also das Tatobjekt ist in diesem Fall, wir haben diese Ölpipeline, das ist eine Energieversorgungsanlage, und inbegriffen sind auch deren Zuleitungen, also da sind wir ganz klar drin. Bei der Tathandlung habe ich so ein bisschen überlegt, Es muss nämlich ein Angriff auf eine betriebsdienliche Sache sein. In dem Fall die Zuleitung. Der Angriff ist hier so ein bisschen die Sache, weil es ist nicht zerstört worden. Also die haben ja nur versucht, es zuzudrehen. So, den Zufluss damit zu stören. Das heißt, es ist nicht zerstört worden, ist auch nicht beschädigt worden. Dann habe ich über unbrauchbar machen nachgedacht, aber unbrauchbar machen setzt einen Substanzeingriff voraus.
Ja.
Den sehe ich jetzt hier auch nicht.
Verändern doch auch,
nee,
oder?
Eben nicht.
Verändern ist ohne Substanzeinbruch?
Verändern ist herbeiführen eines vom bisherigen Zustand abweichenden Zustands. Also du siehst, ich bin mir da auch nicht, ganz schlüssig. Kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass diese Handlung nicht erfasst ist. Aber das ist ja das Einfachste, was du machen kannst irgendwo. Ich drehe
also
irgendwas.
Der Vorwurf ist, ich drehe ein Ventil zu. Ich habe das so verstanden, Notfallventil oder so, ne?
Ja.
So, du gehst zu meinem Hund, oh Gott, krass. Und jetzt habe ich irgendwo so ein rotes Ding, da drehe ich dran, damit, also, oh Gott, krass, es läuft hier Öl aus. Man kann quasi sowieso einen Notstand, drehe ich das um und dann läuft kein weiteres Öl aus. Und das sollen die quasi so gemacht haben, ja?
Ja. Also da bin ich nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich kommt am ehesten das Verändern in Betracht. Aber auch da, ich habe das im Kommentar nachgelesen, ich fand es irgendwie alles nicht ganz schlüssig. Das wird sich zeigen. Wobei, wenn wir eine Versuchsstrafbarkeit haben, reicht ja im Zweifel das Tatobjekt aus.
Naja, ich muss ja schon versucht haben, und wenn natürlich das Zudrehen eines Ventils...
Gar nicht strafbar, nee, ist schon richtig, ja.
Dann kann ich es ja auch nur versuchen. Ich will das gerade machen, kommt der Wachmeister, sagt, ey, lass das. Ich sag, okay.
Aber es muss vom Tatbestand umfasst sein, ja, das ist schon richtig.
Genau. Also unbrauchbar, also vielleicht nochmal, um euch alle in die Diskussion mitzunehmen. Ne? Wir sagen jetzt, es gibt eine betriebsdienende Sache, das ist das Rohr, wo das Öl durchfließt. Was kann man es machen? Zerstören? Nein, das ist ja danach noch heiter.
Genau.
Beschädigt, also zerstören ist weg. Ja, ein Auto zerstört, wenn ich so auseinandergefetzt ist, dass nichts geht. Beschädigt wäre jetzt beim Auto oder beim Rohr, ich hau da mit einem Knüppel drauf, bis da Beulen drin sind und es nicht mehr funktioniert. So beseitigt wäre, so ein Beseitigen wäre so, ich schaff's zur Seite, so, ne, aber ist auch alles nicht. Dann unbrauchbar macht, ist es auch nicht. Es ist ja nachher noch brauchbar, es ist nur falsch eingestellt.
Genau.
So, und dann gibt's hier noch verändert oder für die für den Betrieb bestimmte elektrische Kraft entzieht. Ist auch eine schöne Formulierung, elektrische Kraft entzieht. So, also Strom ausmachen wäre es. Und die Frage ist, ob jetzt verändern reichen. Ich würde sagen, auch verändern sieht eine Substanzveränderung vor. Auf der anderen Seite würde man das jetzt, das Wortlaut-Argument, also dass immer alles so aufgeschrieben sein muss, dass es wie es ist, könnte jetzt natürlich sagen, ob ich jetzt den Strom ausschalte bei der Pumpe oder das Ventil zudrehe, dass die Pumpe nicht mehr läuft, ist natürlich ungefähr ein gleich starker Eingriff, weil in jedem Fall fährt der Wachschutz da von dem Dings vorbei, dreht das Ventil wieder auf und macht den Strom wieder an, ne? Deswegen würde ich sagen, verändern könnte schon reichen, aber ich finde trotzdem, dass ich, wenn ich ein Ventil habe und das zudrehe, dann habe ich das ja nicht verändert. Sonst würde ich ja auch umgekehrt sagen können, naja, wenn ich einen Stromschalter habe und den Stromschalter umlege und deswegen gibt's habe ich den Strom gerade entzogen und das muss ja auch extra gewesen sein. Ich würde tatsächlich, fände ich mal spannend, ob Ventil zudrehen
überhaupt
einfach schon ausreicht.
Ja, ich lese das.
Das ist schon mal spannend.
Bin gerade hier noch mal ein bisschen.
Wir lesen mal wieder während des Podcasts. Dieser Service wird Ihnen präsentiert von Vollzeitjuristinnen.
Ja.
Die.
Aber ich muss nur sagen, das war nicht examensrelevant. Ja. Müssen wir noch mal im Blick behalten, was da am Ende bei rumkommt. Wie gesagt, ich habe es auch ein bisschen versucht zu konstruieren mit dem Verändern. Ich war mir da aber auch nicht, also war da auch nicht zufrieden mit. Und könnte tatsächlich, man könnte auch auf die Idee kommen, dass es gar nicht umfasst ist. Aber das wäre ja auch irgendwie, also müsste man ja auch drüber reden, ob das nicht eine Lücke ist. Weil das ist ja der einfachste Eingriff, den du machen kannst. Und das, also jetzt mal unabhängig davon, wer das gerade macht und dass diese Klimaaktivistin da vielleicht auch einen legitimen Zweck verfolgen, das will ich in dem Fall gar nicht in Abrede stellen. Aber es kann ja auch mal jemand anders machen. So. Und das finde ich nicht so cool. Aber ihr seht, wir müssen da leider sagen, dass wir nicht ganz sicher sind. Dass wir uns auch darauf einigen können, dass es nicht tatbestandsmäßig ist.
Ja, also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall Verteidigungspotenzial. Man müsste sich halt tatsächlich mal die Rechtsprechung angucken, ne?
Ja.
Also, sagen wir mal so, offensichtlich scheint ja eine Generalstaatsanwaltschaft, wenn ich jetzt richtig sehe, und ein Amtsgericht, was da irgendwelche Durchsuchungen angewiesen hat, der Meinung zu sein, dass das irgendwie Sinn und Zweck hat. Aber ich würde tatsächlich, also das ist so eine Sache, ich habe hier ein Störgefühl für die Wortlautgrenze. Ja. Das ist, und die Wortlaut, der Wortlaut ist mal die absolute Grenze, ne? Das ist ja schon.
Ja, ist richtig.
Guck mal gerade, was der Lackner Kühl sagt.
Da bin ich auch gerade drin, das hilft ja auch nicht.
Das ist ja fiesig. Tatanung zerstören.
Gut, bevor wir jetzt hier weiter, Daniel liest noch.
Ah, nicht schlecht.
Also, wir werden euch darüber informieren.
Also, das ist ein Verteidigungsansatz mit Umständen.
Falls also jemanden braucht. Okay, also, wir werden das mal im Blick behalten und werden mal gucken, ob da was bei rumkommt. Wenn ja, was? Tatsächlich ist das gar nicht so eindeutig. Aber ein interessanter Tatbestand. War mir vorher nicht geläufig.
Ja.
Genau, jetzt kommen wir zu der zweiten Vereinigung. Gegebenenfalls terroristischer Art, gegebenenfalls. Und zwar folgendes, es geht um die Reichsbürgergruppierung, die hochgenommen wurde. Und zwar geschah das Ganze schon am 7.12. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich habe mir vorhin noch mal alle Infos rausgezogen, die es so ganz aktuell auch gibt. Also wir hatten am 7.12.
Vom feinen Herrn König.
Vom feinen Herrn König? Ach so, ja.
Ist ja nicht der Prinz der König?
Prinz ist er, ja.
Prinz ist
er. Am 7.12. gab es eine bundesweite Razzia gegen eine Gruppierung, die das Ziel hatte, die staatliche Ordnung in Deutschland zu stürzen und damit und dann durch eine eigene zu ersetzen und dabei auch in Kaufnahme von Todesopfern oder von Opfern. Am Tag selber sind 25 Personen festgenommen, davon 22 als Mitglieder der Vereinigung und 3 Unterstützer, auch die 2 Redelsführer sind dabei, werden momentan genannt Heinrich der 8. Prinz Reuß. Und es ist blöd, wenn du einen Adelstitel hast, weil dann ist das mit der Anonymisierung bei sowas auch ein bisschen schwierig, weil sonst steht überall Herr.
Und vor allem, wenn du noch ein Schloss hast, was durchsucht wird, was dir gehört seit 900 Jahren.
Ja, also alles, sonst steht da immer nur der Nachname nicht ausgeschrieben, bei ihm war es jetzt relativ eindeutig. Zweiter Redelsführer soll sein ein ehemaliger Bundeswehrsoldat bzw. ein Fallschirmjäger, das ist Rüdiger von P. Auch irgendwas Adelsmäßiges offensichtlich da drin.
Mhm.
Genau, und am Tag selber hieß es noch, es gibt 27 weitere Beschuldigte, die nicht festgenommen worden sind. Inzwischen hat sich das Ganze auf 54 Beschuldigte ermittelt. Gibt auch die Vermutung, das war ein Artikel von vor 2 Tagen, dass die Gruppe aus insgesamt 120 Personen bestehen soll, was jetzt schon eine Dimension hat, die nicht ganz so cool ist. Sie haben wohl Verschwiegenheitserklärungen von Mitgliedern der Gruppe gefunden, das beläuft sich auf 120. Unter anderem hat man dort auch, das war so ein bisschen neben dem Prinzen das prominenteste Beispiel, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und auch ehemalige Richterin inzwischen. Also
sie ist noch Richterin. Also bitte, hier keine falsche Tatsachenbehauptung. Da ist das Infrastrukturjuristin-Gehalt ganz schnell weg von irgendeiner Nazi-Kanzlei. Die ist noch Richterin.
Ja?
Ja, die war doch bis zur Verhaftung im Richterdienst.
Ja, bis zur Verhaftung. Genau.
Und dann ist sie als Richterin rechtskräftig
gestoppt
worden?
Sie soll aber. So.
Das sollte sie auch schon vorher.
Jetzt tut Daniel so, ne? Selber nicht, ja.
Es ist schon wieder eiskalt hier. Ich habe das Gefühl, überall ist Schnee.
Ah, das Spiel macht wirklich keinen Spaß.
Ja, es steht auch 8-2 ich hätte fast was gesagt. Wollen wir uns einfach darauf einigen, ab jetzt professionell zu sein und bis dahin, und du bringst eine extra Flasche Schnaps
ja,
mit?
Ja, das ist okay. Also sie soll aber zumindest aus dem Richterdienst.
Ich plane mit Laura und anderen, mich am 23. hart abzuschießen.
Ich plane das nicht, aber also zumindest nicht mich hart abzuschießen, weil nein. Aber genau, gut, sie ist aktuell noch Richterin, sie soll jetzt aber, man hat das schon mal versucht, Dani, du nervst.
Ihr seht leider nicht, wie ich mich freue.
Nicht wissen, was 239a StGB ist, ne? Als Fachanwalt. So, also, Frau, auch dort ist der Nachname bekannt, Frau Malsack-Winkemann, war AfD-Abgeordnete, dann wieder Richterin in Berlin. Und man hat schon vor der Festnahme versucht, sie aus dem Richterdienst zu entfernen. Und jetzt wird man das ein weiteres Mal versuchen. Und es ist vielleicht von größerem Erfolg gekrönt. So, um mal.
Das könnte jetzt sein, ne? Dass man die jetzt mal rausschmeißt.
Ja. Ja, also das dazu. Man hat mehr als 130 Objekte dabei durchsucht. Es wurden um die 90 Waffen gefunden. Das handelt sich um Lang- und Faustfeuerwaffen und auch mehrere tausend Schuss Munition. Zusätzlich kommen Waffen dazu von einem Beschuldigten, der auch Waffenhändler ist. Auch eine sehr beruhigende Tatsache. Allerdings hat man festgestellt, ob das jetzt beruhigend ist, sei mal dahingestellt, dass davon nur 10 Waffen wohl illegal sind und mehr als 90 Waffen legal. Davon aber auch mehr als 2/3 schon im Besitz des Waffenhändlers. Und nicht nur aus gewerblichen Gründen, sondern auch aus privaten. Also es scheinen Leute zu sein, die sich einfach gern mit Waffen umgeben. Ja.
Ich verweise da auf die letzte oder vorletzte Folge von Thomas Fischer, der in dem Podcast Sprechen wir über Mord sowas ähnliches sagte wie, naja, wenn sie in so einem Waffenverein sind, so eine Waffenbesitzkarte haben wollen, dann sind sie halt schon ein bisschen komisch. Irgendein Problem haben sie. Das könnte auch hier sein, dass das unter Umständen korreliert, dass du, wenn du glaubst, morgen musst du, weiß ich nicht, gegen was auch immer, dein Pseudostaat verteidigen, dass du dann ganz besonders darauf erpicht bist, eine Waffe in den Finger zu kriegen. Auch legal.
Ja. Ja, das stimmt. Genau. Die Vereinigung soll sich um Oktober 2021, also noch gar nicht knappes Jahr, etwas über ein Jahr gegründet haben. Das zentrale Gremium soll der Rat sein mit Ressorts, die sich denen der Bundesregierung annähern, also Justizressort, Außenressort und so weiter. Genau, Redaktionsführer hatte ich bereits benannt und es soll weiterhin, meldest du dich schon wieder? Dann schieß los.
Du solltest aber Sätze zu Ende bringen, das ist einfach. Ja, ich war erstaunt, dass der zukünftige Außenminister des Deutschen Reichs aus Hannover kommen sollte.
Ach so, das wolltest du sagen.
Und ja. Ein Rechtsanwaltskollege war.
Ja, cool.
Also, oder noch ist, auch der ist es auch noch.
Ah, so, Mensch, also, ja.
Der wird seine Zulassung auch erst in einigen Wochen verlieren, schätze ich mal. Falls er sie nicht freiwillig zurückgibt. Ich habe auch schon auf Witzer einige Twitter gemacht. Auf Twitter einige Witze gemacht, die unangemessen waren natürlich, weil ich nicht weiß, ob der Kollege am Ende schuldlos in diese Falle geraten ist, die der Rechtsstaat ihn gestellt hat. weil ich doch sehr, sehr, sehr gespannt bin. Also, wie läuft denn das mit Mandantenbesuch im Knast? Also, wie ist das, wenn man, also habe ich noch nie drüber nachgedacht, wenn man als Rechtsanwalt verhaftet wird, richtig scheiße, Alter. Ja. Habe ich kurz drüber nachgedacht, wie das wäre.
Und bist du zu einer Lösung gekommen?
Deswegen sitze ich heute nicht mehr in irgendwelchen Gesprächs. Ja, ich sitze deswegen heute nicht in irgendwelchen Gesprächskreisen rum, wo ich mich vor Nazi-Demos setze. Das müssen jetzt andere machen.
Gut. Okay, genau. Ja. Es soll weiterhin, und das macht das Ganze noch etwas brisanter, einen militärischen Arm geben, der bei diesem Umsturz, bei diesem geplanten auf Ebene der Gemeindenkreise und Kommunen den demokratischen Rechtsstaat beseitigen sollte. Dafür wurde dann auch mit den da vorhandenen Waffen trainiert. Dieser militärische Arm soll vor allem aus ehemaligen Bundeswehrsoldaten bestanden haben, beispielsweise aus dem Kommando Spezialkräfte. Und man hat versucht, um dem Ganzen offensichtlich etwas Schlagkraft zu verleihen, gezielt PolizeibeamtInnen und Bundeswehrangehörige zu rekrutieren. Aktuell wird noch untersucht, ob diese Rekrutierungsversuche überhaupt gemeldet haben. Bin mal gespannt. Meine Vermutung ist eher negativ, aber schauen wir mal. Genau. Und
deine Vermutung ist also, du, um das mal zu begründen, deine oder zu beleuchten, deine. Warum findest du das spannend? Also ich weiß es, aber nicht alle von uns wissen
ich,
ja,
glaube,
warum du das spannend
findest. Ich glaube, dass es niemand gemeldet hat. Und vielleicht nicht mal aus böser Absicht. Das will ich nicht mal jedem unterstellen. Dazu müsste man mehr darüber wissen, wie diese Rekrutierungsversuche abgelaufen sind. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch viel war. Ach, das ist ein Spinner. Das nehme ich nicht ernst. Befürchte fast, dass das ein Teil ist.
Ich glaube tatsächlich, dass das zu einer Entfernung aus dem Beamtendienst führen könnte, wenn man es nicht gemeldet hat.
Ja, ja. Natürlich.
Das ist nämlich der Hintergrund, den wir beide ja so im Kopf haben. Aber ich befürchte, man hat als Beamter eine entsprechende Pflicht mitzuteilen. Übrigens, hier war gerade ein König, der wollte, dass ich sein Lakai werde. Das muss man wohl machen.
Ja.
Ne?
Ja, stimmt.
Und wenn du das nicht machst, dürfte das wohl reichen für die Entfernung, also insbesondere bei der Polizei, für die Entfernung aus dem Dienst. Also das könnte ganz schnell gehen.
Ne, das wird noch ganz...
Da wäre ich, also da...
ne? Ganz interessant. Ja, und dann so eine klassische Reichsbürgertheorie, also sie haben angenommen, Deutschland werde zurzeit von einem Deep State regiert und das stünde ein Angriff eines Geheimbundes aus Regierungen, Nachrichtendiensten und Militärs verschiedener Staaten kurz bevor. Hm. Ja. Genau. Also das sind so die Fakten. Soll ich direkt das rechtlich einordnen oder wollen wir kurz über diese Gruppe sprechen?
Uiui.
Also, ich sage einfach
mal. Geh noch erstmal den Rest um. Ja. Wir wischen das zum Schluss auf.
Okay, gut. Also, die Straftaten oder die was Ihnen jetzt vorgeworfen wird, ist wieder ein Straftatbestand, der mir nicht so geläufig ist. Und zwar der 83 StGB, und zwar Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Hochverrat selber ist auch normiert, aber auch die Vorbereitung der Begehung eines Hochverrats ist in dem 83 integriert. Das Schutzgut dabei ist die Bundesrepublik Deutschland, sowohl in territorialer Hinsicht als auch ihre verfassungsmäßige Ordnung. Das bedeutet die freiheitliche und die rechtsstaatliche Demokratie sowie die Grundrechte. Man kann da mal, den hatte ich auch vorher noch nicht gesehen, in den 92 Absatz 2 StGB gucken. Da sind so ein paar Begriffsbestimmungen drin. Und da stehen unter anderem auch ein paar Verfassungsgrundsätze. Zum Beispiel das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen in freier, gleicher und so weiter Wahl zu wählen. Oder ein Verfassungsgrundsatz ist auch die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung oder der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft. Fand ich ganz spannend, ne? Habe ich noch nie gesehen.
Das habe ich echt auch noch nie gesehen.
Aber die sind offensichtlich da so hinter den Hochverratsparagraphen nochmal dargestellt. Genau, und genau, das ist das Schutzgut. Und das könnte erfüllt sein, weil es tatsächlich schon die Vorbereitungshandlung ist. Es ist ja nicht zum Glück nicht zu irgendwas gekommen, aber auch die Vorbereitung eines solchen Hochverrats wird eben unter Strafe gestellt. Sowohl gegen den Bund als auch gegen ein Bundesland. Genau.
Hm.
Hast du dazu noch was? Da ist nicht so viel drin.
Ja, das ist vielleicht nochmal, also auch hier gibt's eine Vorverlagerung von Strafe, ne? Also ich muss nicht erst mit meiner Pseudo-Reichswehr im Reichstag oder vorm Reichstag stehen und denken, jetzt geht's los, damit ich mich strafbar mache, sondern schon die Bemühungen und solche absurden Sachen wie Auskundschaften von KSK-Gebäuden, ob man da später die eigene Reichswehr stationieren kann oder die eigenen Truppen stationieren kann. Schon allein das reicht aus, also wer das ernsthaft betreibt, und da hat sie ja gesagt, also ich habe jetzt mal reingeschaut, schon alles, was das objektiv fördert, ne, also kann man ja schon diskutieren, ob zum Beispiel diese Bundestagsabgeordnete, diese ehemalige, die immer gesagt hat, los, 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 jetzt macht, das habe ich so gelesen, dass es so sein soll, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das nicht schon objektives auch fördern ist, wenn ich mich hinsetze und sage, ihr müsst jetzt aber mal die Regierung stürzen, ne?
Also
das geht schon sehr, sehr. Ja.
Ich habe gerade noch mal geguckt, es ist nicht erforderlich, dass eine konkrete Gefahr, beziehungsweise eine konkrete Gefährdung ist dafür nicht erforderlich. Also dieses, wir trainieren da mit Waffen und so, das dürfte alles, oder der Herr Prinz Heinrich der VIII. Soll ja auch irgendwie Kontakte versucht haben, nach Russland zu pflegen, um irgendwie da noch Leute zu, es ist alles richtig, also irgendwie ist es,
das ist,
ja.
Das ist auch alles so wirr.
Ist das alles?
Also vielleicht, um das Argument hinzukommen, weil ich das ja schon spannend finde, also diese tatsächliche Gefährdung, ne? Ich glaube tatsächlich nicht, also insbesondere, weil es ja auch eine Vorwarnung gab, aber selbst wenn, spielt man das mal durch, 100 Bewaffnete stürmen das Reichstagsgebäude, wo der Bundestag sitzt, nehmen Geiseln und fangen an, da Erschießungen vorzunehmen oder Forderungen oder weiß ich doch was. Und gehen wir da mal von aus, auch nur 10 Leute fangen an, einen Teil des oder das ganze Stromnetz. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ein solcher Putsch am Ende Erfolg haben kann.
Ja.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass dann so Polizei, Bundeswehr oder anders. Ich hatte mal in der Oberstufe eine Situation, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, ne, weil da hatten wir so einen Bundeswehrsoldaten und irgendwie haben wir den in eine vollkommen absurde Situation verzwickt, in der Politik-LK irgendwie, der muss jetzt, ob er jetzt, also irgendwie, ob man jetzt eine friedliche Revolution verhindern müsste. Und er hat sich dazu verstiegen, dass er sagt, na, die Bundeswehr ist irgendwie natürlich auch dafür da, jede Revolution abzuwehren, auch eine friedliche Revolution. Und die ganzen Linken so wie um mich herum, boah, man muss ja immer eine friedliche Revolution machen können. Heute wüsste ich gar nicht mehr genau, was das eigentlich ist, ja. Aber damals fanden wir das irgendwie wichtig. Und da glaube ich schon, dass eine Reihe von Bundeswehrsoldaten sagt, Moment, den Prinzen jetzt hier einsetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundeswehr geschlossen oder auch nur größtenteils überläuft zu einer
Nein.
Reichsregierung von irgendeinem so Verrückten. Ja, und ich glaube auch nicht, dass das größere Teil oder die Mehrheit der Polizei überläuft zu so einer Reichsregierung. Ich glaube, dass, also das würde ich nicht unterstellen, ich glaube, die allermeisten, oder es gibt eine Reihe von Polizistinnen und Polizisten und von Bundeswehrsoldaten, da, wo Rassismen ein bisschen mehr sind als in meinem Freundeskreis und ein bisschen mehr manchmal auch problematisch mehr und, aber die Abschaffung und, also gerade Rassismus ist sicherlich ein Riesenproblem und auch Vertuschung und so, und ob der Rechtsstaat da immer 110% umgesetzt wird, kann man alles diskutieren, aber ich würde jetzt weder Polizei noch, also zumindest der Mehrheit der Polizei, noch würde ich der Bundeswehr vorwerfen, dass die strukturell jetzt irgendwie die Abschaffung der Bundesrepublik anstreben oder unterstützen würden. Also das geht alles, glaube ich, würde alles furchtbar in die Hose gehen. Wo ich mir aber nicht sicher bin, und das ist die Frage, wie viel Tote kostet sowas und wie viel auch Schaden ansonsten, weil, also Schaden an Demokratie, weil die Frage ist, also ich befürchte halt, wenn sowas passiert, dann gibt's so eine Schockstarre im ganzen Land, dann wird der Ausnahmezustand irgendwie wahrscheinlich doch ausgerufen, also es wird, also ich, ne, also, ich weiß nicht, Ausrufe, müsste ich mal gucken, was eigentlich die Rechtsnorm für Ausnahmezustand ausrufen, aber, also es würde jetzt, was würde passieren? Alle würden sagen, bitte bleiben Sie zu Hause, und man würde plötzlich an öffentlichen Plätzen Polizei einsetzen und irgendwie KSK, also die GSG 9 beendet den Bums im Reichstagsgebäude früher oder später. So, und dann werden da drin irgendwie Erschießungen vorgenommen oder was ja toll, was die da geplant haben, ja, weil irgendwie so ein, weiß keiner, ne, so, also, so, gab ja auch schon mal so ein paar Bekloppte, die irgendwie, die Lauterbach töten wollen, also ich kann mir schon vorstellen,
da dass sie das übrigens, nicht ganz gut vorgeht. Wenn ich hier mal kurz einhaken darf in deinem Redefluss. Ja. Bevor du mir alle Argumente wegnimmst, die ich noch besitze. Da sind sie übrigens auf diese Gruppierung aufmerksam geworden, als sie gegen die Gruppierung ermittelt haben, die Lauterbach entführen und was auch immer wollte. Und haben dann festgestellt, oh, da gibt's noch was Größeres.
Ihr seid nur die Spitze des stinkenden Eisbergs. Ja, nein, also die Gefahr ist jetzt, dass das natürlich der Startschuss ist, für die 200 Verstrahlten, die immer noch jeden Montag um meine Kanzlei tingeln und für Putin gegen die Corona, weiß der Teufel was, ich habe das Überblick verloren, was da gerade der aktuelle Schwachsinn ist.
Das aktuelle Feindbild.
Weiß der Teufel was. Das nämlich, genau, ja, das aktuelle Feindbild ist Demokratie, Rechtsstaat und Verantwortliche, die Ukraine und verantwortliche USA und verantwortliche Gesundheitspolitik.
Ja.
Ungefähr vereinfacht, aber so, und das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, was machen eigentlich die verstrahlten ReichsbürgerInnen mit ihren Nachbarn oder mit der örtlichen Synagoge oder Flüchtlingsunterkunft?
Ja.
Ich habe halt Angst, dass sowas dazu führen kann, dass es quasi so einen Moment gibt, wo einige Leute so eine revolutionäre Dynamik entfalten. Es gibt gar keine Revolution, weil die Leute, die Mehrheit der Bevölkerung sagt doch nicht, ich will morgen doch nicht auf Prinz von Schlag mich tot mich einstellen und mit, also das funktioniert ja nicht. Den Leuten geht's ja grundsätzlich gut in Deutschland, in der Mehrheit. Und auch die Leute, die es nicht gut gehen, sagen jetzt nicht, okay, jetzt wird so ein Königreich oder was der Teufel was kommen, es wird alles besser. Also das glaube ich nicht, aber ich glaube, in der sächsischen Provinz gibt's 2 Wochen Halligalli mit Toten. So, und auch nicht nur in der sächsischen Provinz, ist vielleicht auch in Hannover, weil man sagt, diesen linken Rechtsanwalt, den hau ich jetzt auch noch mal einen auf den Kopf. Also, Bitte setzt mich auf keine Todeslisten. Aber ich glaube, das ist halt das Problem, dass du einfach 2 Wochen Krawall hast, wenn sowas versucht wird, oder auch nur 1 Woche. Die nächste Frage ist ja, wie reagiert eigentlich Frankreich, Polen und so, die Vereinigten Staaten, ja? Oh, in Deutschland haben sich keine Nazis an die Nacht geputscht. Ja, können wir nichts machen. Herzlich willkommen in der EU. Ja, das glaube ich halt auch nicht, dass das passiert, dass die nächste Sache ist, wenn die deutsche Polizei teilweise überläuft, dann kommt halt die französische Polizei und hilft dem Innenminister, der noch handlungsfähig ist, da wieder. Also das ist alles so absurd dumm. Aber es würde halt wahnsinnig viele Menschenleben kosten, wenn sowas versucht wird. Und wenn es nur 5 Polizeibeamte sind, die das Reichstagsgebäude schützen, das ist ja schon 5-4. Ja, also es ist schon extrem gefährlich.
Ja. Was soll ich dazu noch sagen?
Hochverrat. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das nochmal. Hochverrat habe ich auch mal so überblättert. Ja, komm, ja. 40er Jahre. Ja, ja, aber letztes Jahrhundert, nicht dieses.
Nein, ich kann mich da dir nur anschließen. Was ich eigentlich sagen wollte, ich kann dir da zustimmen. Deswegen finde ich, man darf das auch wirklich nicht verharmlosen. Also ich glaube auch nicht, dass es zu einer ernsthaften Gefährdung unseres Rechtsstaates oder unserer Demokratie gekommen wäre. Aber eben durch irgendein, und sei es der Sturm auf den Reichstag, sei es irgendwas anderes, konzentriertes, befürchte ich auch, dass das zu Folgereaktionen hätte führen können. Und wenn es nur vereinzelt gewesen wäre, trotzdem sich so eine Unruhe hätte entwickeln können, die nicht gut gewesen wäre. Deswegen gut, dass ihr diese Leute gefunden habt. Findet weiter Leute, die sowas tun wollen. Was jetzt noch der zweite Vorwurf ist, Daniel hat das vorhin beim 129 schon immer mal so ein bisschen durcheinander geworfen. Es gibt nämlich den 129a noch. Das ist nämlich die Bildung terroristischer Vereinigungen. Das Ganze etwas schärfer. Da geht es im Grunde darum, dass eine Vereinigung sein muss, die Begrifflichkeit ist die gleiche wie im 129 und der Zweck muss aber auf die Begehung von bestimmten Straftaten oder deren Tätigkeit muss dazu dienen, bestimmte Straftaten zu begehen. Da sind beispielsweise drin Mord, Totschlag oder Völkermord oder Kriegsverbrechen oder auch Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des 239a und 239b. Daniel, was war das noch gleich?
War das nicht erpresserischer Menschenraub?
Genau, also diese ganzen Freiheitsberaubung und so weiter. Geht dann noch weiter wenn man anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden zufügen will. Und dann gibt es noch einen ganzen weiteren Katalog von Straftaten, der geht über Sachbeschädigung bis zu primär ist es Sachbeschädigung, irgendwas im Störung öffentlicher Betriebe steht hier tatsächlich auch drin. Genau. Und nach dem, was man über diese Gruppierung weiß, die ja auch sagt, sie hat mindestens Tote in, also zumindest weiß man, sie hat Tote in Kauf nehmen wollen, wenn nicht sogar bewusst Menschen zum Zwecke des Umsturzes töten wollen, kommt man garantiert ist ein schwieriges Wort, aber kann man darauf kommen, dass die Nummer 1, also wenn die Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet ist, Mord oder Totschlag oder Völkermord, in dem Fall Totschlag oder Mord, könnte auf jeden Fall damit davon umfasst sein. Oder auch Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Also wenn dann dort Leute aus dem Bundestag geholt werden und irgendwohin verschleppt werden im Zweifel, es wäre auch das erfüllt gewesen. Oder ist erfüllt. Ja. Ich glaube, da kommt man sogar relativ einfach drüber, über diese Hürde. Zumindest das, was man bisher über diese Gruppierung weiß. Muss mal gucken. Geht um die Gründung. Auch die Mitgliedschaft ist strafbar. Die Freiheitsstrafe liegt von 1 Jahr bis zu 10 Jahren. Also ein relativ hoher Strafrahmen. Ich meine auch, dass der 129 hier in Niedersachsen, da hatten wir bei unserer Klimaaktivistin-Folge drüber gesprochen, als es um die Ingewahrsamnahme von Personen ging. Niedersachsen hat da auch eine relativ lange Regelung, die gilt, meine ich, aber nur, wenn du jemand verhindern willst, dass jemand eine Straftat nach 129a begeht. Also, genau. Das ist schon nicht so cool. Ich bin gespannt. Es sind 25 Personen festgenommen worden, die sind auch weiterhin in Haft. Und es gibt ja diese roundabout 120 Personen, die diese Gruppierung umfassen soll. Ich bin mal gespannt, wer da am Ende vor Gericht wirklich landet und wer da am Ende auch verurteilt werden könnte.
Hm.
Und ob man noch weitere findet. Ich hoffe nicht, aber.
Ja, das, also die Frage ist, und das ist ja eine Sache, die ja, linke Journalistin im weitesten Sinne immer mal wieder diskutieren, ist die Frage, naja, gibt es eigentlich neben diesen harmlosen RechtsbürgerInnen, ja, die man übrigens, glaube ich, so nennen muss, dann werden sie wahnsinnig, gibt es neben diesen harmlosen RechtsbürgerInnen, die halt irgendwie mit einer bescheuerten sich das, den Autolack kaputt machen mit bescheuerten Plakaten, die sie darauf kleben und irgendwie dafür sorgen, dass, wie gesagt, irgendwie jeden Montag Rambo-Zambo irgendwo ist, gibt es darüber hinaus Menschen, die die halt tatsächlich aktiv Straftaten planen und umgehen. Und die eine Antwort ist ja, ne, hier so NSU, also irgendwelche Mörderbanden, die gezielt Andersdenkende und oder ja. Menschen denken, die so aussehen, wie man sich irgendwie nicht den aktuellen arischen Quatsch vorstellt. Und die zweite Sache ist halt, also zugezogene im weitesten Sinne, in welchen Generationen auch immer. Und die die zweite Sache ist halt, gibt es eigentlich Leute, die aktiv an der Beendigung des Rechtsstaats arbeiten? Und da muss man halt sagen, ja, das gibt offensichtlich ganz auch, ne? Ich habe ehrlich gesagt vor solchen Spinnern nicht so viel Angst, weil die kann man mit Polizei aufhalten. Ich habe mehr Angst vor irgendwelchen Höckes, die Stück für Stück irgendwas veranstalten. Aber Rechtsstaat muss sich da, glaube ich, schon wehren.
Das stimmt, aber der Punkt ist ja, was ist, wenn da sich mal irgendwas. Also, die waren ja offensichtlich noch in der Planung, aber die Frage ist ja, wann wäre die Planung abgeschlossen gewesen und was ist, wenn du mal, wenn die Razzia zu spät kommt, also wenn es da auch mal Leute gibt, die nicht so, vielleicht nicht so strukturiert daran gehen, sagen, komm, wir setzen jetzt mal ein Zeichen, wir machen jetzt hier mal irgendwas, das muss ja nicht gleich der Sturz.
Gibt's ja immer wieder, ne?
Was?
Gibt's immer wieder halt, nur nicht mit 100 Leuten im Reichstag.
Nee, gibt's immer wieder und hat bisher auch nicht, also, aber, Das kann ja auch dann auch da schon, selbst wenn es nicht der Sturm auf den Reichstag ist, kann es ja auch schon im Zweifel zu Toten kommen. Und auch da könnten sich im Zweifel Leute mal angestachelt fühlen.
Mhm.
Also. Ich habe jetzt auch nicht
Ja, super gefährlich.
Ja.
Super gefährlich, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Auf den Prozess freue ich mich ein bisschen auf die Berichterstattung. Das wird spannend. Weil das auch nochmal, glaube ich, ganz interessante Strukturen links und rechts, in dem Fall rechts und rechts aufdecken wird.
Genau. Ja, cool.
Vielleicht noch, ja.
Ja?
Haben wir das. Nö, war gut.
Okay, dann war das zumindest unsere letzte Folge vor Weihnachten. Vielleicht gibt es diese.
Vielleicht schaffen wir noch direkt nach Weihnachten eine.
Genau. Das werden wir noch prüfen. Zumindest ist die Zeit danach ein bisschen ruhiger. Und wir versuchen auch im nächsten Jahr wieder eine gewisse, ich meine, wir sind besser geworden, aber es muss wieder eine gewisse Regelmäßigkeit da sein. Aber wir freuen uns, dass ihr alle noch da seid. Fällt mir ein. Uns wurde noch was geschickt, das haben wir jetzt nicht mit aufgenommen. Vielleicht kriegen wir das in die Nachweihnachtsfolge noch mit drin.
Was denn? Können wir das spontan machen?
Nee, weil das ein Video ist, was ich mir erst angucken müsste. Das hatte Marit uns geschickt.
Alles gut, weiß ich, was du meinst. Machen wir nächstes Mal.
Genau, machen wir nächstes Mal. Wir haben dich nicht vergessen, Marit. Genau. Alles klar in diesem Sinne.
Dann danke fürs Zuhören. So wie es feiert, frohe Weihnachten.
Genau.
Und sonst ein paar schöne
Freitage. Egal, was ihr wie feiert, schöne
oder ob ihr feiert.
Freie Tage.
Ciao. Ciao.
Ciao.